Ja, im Wunder. Schönen guten Morgen auch von mir. Wurde ja gerade schon vorgestellt. Daniel Lächele. Dürfen aber auch gern du zu mir sagen. Ich bin 24 Jahre alt, komme ursprünglich aus Süddeutschland. Man wird es an der einen oder anderen Stelle bestimmt auch heute noch hören. Aber ich hoffe, Sie können mich alle oder ihr könnt mich alle gut verstehen. Ansonsten sagen. Genau. Ich sage schon mal so viel zu der Predigt. Es wird heute um Ostern gehen. Und ich bete zum Anfang noch. Herr, hab du Dank für den Morgen und ich möchte dich bitten, dass du heute durch dein Wort in unser Leben hineinsprichst. Amen. Ich lese den Predigttext heute, wer mitlesen möchte, aus Lukas 24, die Verse 36 bis 49. Lukas 24, Vers 36 bis 49. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen. So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und das gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Es ist bereits spät in der Nacht, doch an Schlaf, da denkt keiner. Es wird heftig diskutiert, die Köpfe der Jünger rauchen. Einige sind verwundert, andere sind traurig, wieder andere sind fröhlich. Jesus lebt. Ein paar Frauen erzählen es immer wieder. Jesus liegt nicht mehr im Grab. Wer es glaubt, wird selig, sagt der andere. Doch Petrus bestätigt es auch. Der Stein ist weggerollt. Und zwei Jünger aus Emmaus stoßen gerade dazu. Jesus ist auf dem Weg nach Hause begegnet. Ja, lebendig. Was? Drehen jetzt alle völlig durch? Sie haben ihn gekreuzigt. Er ist tot. Er ist tot. Ende. Vorbei. Doch dann wird es schlagartig still. Alle drehen sich rum. Und eine Person betritt den Raum. Er. Jesus. Erstens, der Tote lebt. In unserer Geschichte heute platzt Jesus in ein Gespräch hinein. Ein Gespräch über Leben und Tod, oder man könnte auch besser sagen, vielleicht noch über sein Leben und seinen Tod. Und jetzt steht Jesus dort vor seinen Jüngern, lebendig. Er kann reden, er besteht aus Fleisch und Knochen, aus Haut und Haaren, und er kann sogar essen, Fisch. Und deutlich sind an seinen Händen und Füßen die Spuren der Kreuzigung noch zu sehen. Es stimmt also tatsächlich, Jesus lebt. Der Herr ist auferstanden. Das sagt uns unsere Geschichte deutlich. Und wenn wir das glauben können, dann ist es gut. Und wenn wir daran glauben können, dann können wir Gott dafür loben und uns freuen. Denn es ist etwas Wunderbares, an die Auferstehung glauben zu dürfen. Aber ich kann mir auch denken, dass der ein oder andere vielleicht auch hier sitzt und sich heute Morgen fragt, mal ganz ehrlich, ist das nicht alles zu schön, um wahr zu sein? Ist das nicht zu schön, um wahr zu sein? Ein Tote lebt? Natürlich, man wünscht sich selber ja nicht, dass der Tod das Letzte ist, was man erlebt. Aber warum sollte ich heute noch daran glauben, dass jemand wirklich vom Tod auferstanden ist? Dass ein Tote lebt? Und vielleicht sagen wir, na klar, wenn Jesus mir so begegnen würde, wie er seinen Jüngern begegnet ist, damals, dann könnte ich das schon eher glauben, dann könnte ich das fassen. Spannend ist, dass den Jüngern unserer Geschichte gar nichts klar ist. Zunächst gar nicht glauben können. Ich finde das sehr spannend. Als Jesus den Raum betritt, brechen die Jünger nicht in Jubel aus. Sie haben richtig, richtig Angst. Sie glauben, dass sie einen Geist sehen und vielleicht denken sie an einen toten Geist oder einen Dämon und beides war extrem bedrohlich für die. Und es wird ganz deutlich, dass für die Jünger jede Vorstellung zunächst näher liegt, als dass ein Tote wieder zum Leben aufersteht. Jede Vorstellung liegt näher. Und Jesus? Er kennt diese Angst seiner Jünger. Er kennt ihre Bedenken. Sie sollen ihn anfassen. Er ist kein böser Geist, er besteht aus Fleisch und Knochen. Und genau das tun die Jünger. Sie fassen ihn an. Aber die Reaktion der Jünger ist dann wieder anders, als wir es vielleicht erwarten würden. Im Text heißt es, als sie aber noch nicht glaubten, ja vor Freude und sich verwunderten. Ja, da ist irgendwie Freude da, aber der Unglaube und die Verwunderung, die mischen noch ganz stark mit. Die Jünger sind emotional total hin und her gerissen und es wird deutlich, dass das Erlebnis allein nicht zu der erhofften Klarheit führt, wie wir uns es vielleicht wünschen würden. Wirklich glauben können es die Jünger hier an dieser Stelle noch nicht. Und die ganze Sache bleibt wohl noch zu schön, um wahr zu sein. Es ist für uns nachvollziehbar, wie die Jünger hier reagieren, dass ein Toter aufersteht zum Leben. Und zwar nicht einfach irgendwie im Gefühl oder im Herzen, sondern so richtig. Mit Fleisch und Knochen, mit Haut und Haaren. Ich glaube, das passt nicht zu unserem Denken. Es passt zumindest nicht zu meinem Denken. Es passt nicht zu dem, was ich tagtäglich erlebe. Den Tod, den können wir sehen, wenn wir zum Beispiel mittags über den Friedhof laufen oder wenn wir einen lieben Menschen von uns verloren haben. Die Auferstehung? Die Auferstehung ist etwas völlig Neues. Etwas, was unser ganzes Denken und unser ganzes Leben auf den Kopf stellt. Und ich glaube, das sind menschliche Bedenken vorprogrammiert. Aber ist die Auferstehung wirklich zu schön, um wahr zu sein? Am Anfang sind die Jünger noch verwirrt und sie können es noch nicht fassen, aber später wird die Auferstehung Jesu für sie Grundlage für ihr ganzes Leben. Man könnte auch sagen, sie wird zu wahr, um nur schön zu sein. Oder sie wird so wahr, dass sie der ganzen Welt davon erzählen. Gott ist mit seinen Jüngern einen Weg gegangen. Er hat ihnen den Glauben an die Auferstehung geschenkt. Und wenn ihr heute Morgen hier sitzt und bei der ganzen Sache Bedenken habt, dann dürft ihr euch bei einer Sache ganz sicher sein. Gott kennt deine Bedenken. Gott kennt deine Bedenken. Und wir dürfen die Hoffnung haben, dass Gott einen Weg aber mit uns geht, wie auch mit seinen Jüngern einen Weg gegangen ist. Er hat ihnen den Glauben an die Auferstehung geschenkt. Und die Bibel macht uns deutlich, dass Gott uns auch die Hoffnung schenken möchte, dass der Tod nicht das Letzte ist, was wir erleben. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern der Auferstandene, Jesus Christus. Aber Gott kennt unsere Bedenken. Zweitens, mehr als leere Worte. Die Jünger bekommen nach der ganzen Sache erstmal gar keinen Ton heraus. Sie sagen kein Wort, sie stehen einfach nur da, völlig sprachlos. Und dann beginnt Jesus zu reden. Er erinnert seine Jünger an Worte aus der damaligen Bibel, also dem Alten Testament. Dadurch sollen sie verstehen, dass das, was sich hier gerade abspielt, dass Jesus sterben musste und auferstehen. Jesus musste sterben und auferstehen, so steht es in der Schrift. Es war also kein blöder Unfall, es war Gottes Wille. Es war Gottes Wille. Und die Jünger, die können auch damit zunächst einmal gar nichts anfangen. Sie verstehen nicht, was ihnen die Worte aus der Bibel in ihre Situation heute sagen sollen. Im Text heißt es, dass Jesus ihnen zuerst den Verstand öffnen muss. Und erst dann können sie die Worte aus der Schrift verstehen. Und vielleicht geht es manchen von uns manchmal ähnlich wie den Jüngern. Man hört eine Geschichte aus der Bibel, man kapiert sogar, was sich darin abspielt, in der Geschichte. Aber man versteht nicht, was uns das Ganze heute sagen soll. Die Geschichte bleibt eine Geschichte, die irgendwie vor 2000 Jahren aufgeschrieben wurde. Eine Aneinanderreihung von Buchstaben, von Worten. Sie bekommt keine Relevanz für das eigene Leben. Die Geschichte wird nicht lebendig, sie bleibt tot. Ich weiß nicht, ob Sie sowas kennen. Und die Frage ist für mich, wie können wir mit solchen Situationen umgehen? Sollen wir den Text einfach oder die Geschichte noch 10-mal lesen? Kommt sie dann in unserem Leben an? Bewirkt sie dann was? Oder sollen wir noch 3-mal so viel beten? 2 Stunden, 3 Stunden? Und wenn das alles nichts bringt? An Ostern und in diese Geschichte dürfen wir, glaube ich, eine Sache erkennen. Gott macht lebendig, was wir für tot halten. Gott macht lebendig, was wir für tot halten. Das ist Ostern. Gott kann die Schrift, die Bibel und unseren Verstand lebendig machen. Er möchte durch die Geschichten der Bibel in unser Leben hineinsprechen. Und wenn Sie in der Bibel lesen und angesprochen und verändert werden, dann ist es Ostern. Dann ist es Gottes Handeln. Und wenn Sie heute Morgen zum Beispiel durch den Predigttext angesprochen werden, dann ist heute Ostern. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist Gottes Handeln. Es hängt also nicht an meiner Intelligenz, ob ich den Bibeltext wirklich verstehe, ob er in meinem Leben ankommt. Und auch nicht, es kommt auch nicht darauf an, wie oft ich einen Text gelesen habe oder wie viele Stunden ich gebetet habe. Damit eine Geschichte aus der Bibel wirklich in meinem Leben ankommt, muss Gott selbst zu mir sprechen. Gott selbst muss zu mir sprechen. Und erst dann kann ich verstehen, dass das Kreuz nicht die größte Katastrophe, sondern Gottes größtes Sieg für mich ist. Und dann kann ich glauben, dass Jesus an Ostern wirklich auferstanden ist. Und dann darf ich auch darauf vertrauen, dass Gott mein ganzes Leben und mein Sterben in seiner Hand hat. Und drittens, die Sprachlosen sprechen. Für das Ganze, was passiert ist, möchte Jesus Zeugen haben. Und seine Jünger, die sollen genau diese Zeugen sein. Sie sollen überall von Jesus erzählen. Von seinem Tod am Kreuz und von seiner Auferstehung. Und dabei sollen sie noch alle Menschen zur Buße aufrufen. Buße bedeutet Umkehr. Die Menschen sollen zu Gott umkehren und das ist eine Einladung für uns. Gott möchte durch Jesus alle Menschen zu sich einladen, weil er Gemeinschaft mit ihnen haben möchte, weil er ihnen im Leben und im Sterben nahe sein möchte. Das ist Gottes Wunsch. Das ist Gottes Mission. Aber sollen die Jünger jetzt einfach losmarschieren und allen Menschen von Jesus erzählen? glaube, dass das nicht funktionieren würde. Wie angewurzelt stehen unsere Jünger immer noch im Raum? Sie haben immer noch keinen einzigen Ton herausgebracht. Die Jünger sind völlig sprachlos. Und es scheint, als ob sie die ganze Situation, die ganze Sache selber noch nicht einordnen können. Wie sollen sie dann Zeugen sein? Und deshalb bekommen sie zunächst nur einen Auftrag von Jesus. Und der heißt warten. Sie sollen einfach in der Stadt bleiben, im Dorf bleiben und warten. Und zwar so lange, bis sie mit Kraft aus der Höhe ausgestattet werden. Das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Warten. Aber dieses Warten hat sich gelohnt, denn einige Wochen später, an Pfingsten, dort bringt der Heilige Geist die Jünger wirklich zum Sprechen. Dort wird die Botschaft für die Jünger so wahr, dass sie allen davon erzählen. Und dann dauert es nicht mehr lang, bis das ganze Römische Reich von Jesus gehört hat. Gott selber muss aber die Jünger zum Sprechen bringen. Taugen wir als Zeugen? Vielleicht sagen wir manchmal, ja, ich bin kein Augenzeuge der Auferstehung, ich war da nicht dabei. Kann ich da Zeuge sein? Oder vielleicht sagen wir auch, ich bin mir manchmal selber so unsicher in meinem Glauben. Kann ich da Zeuge sein? Oder ich traue mich oft nicht anderen, was von Jesus zu erzählen. Und wenn ich es dann doch mal wieder mache, dann werde ich nur schief angeschaut und es stellt sich sowieso kein Erfolg ein. Taugen wir als Zeugen? Das sind alles Gründe, die, finde ich, wirklich dagegen sprechen. Aber Gott hat uns keinen Auftrag gegeben, den wir dann allein ausführen sollen. Es hängt nicht an uns. Es hängt an ihm. Es ist Gottes Mission. Es ist Gottes Verantwortung. Mich entlastet das immer wieder. Aber Gott möchte uns mit hineinnehmen. Und in der Bibel wird auch ganz klar, dass Gott uns mit hineinnimmt. Gott ist derjenige, der unsere Schwachpunkte kennt. Und er weiß, dass wir oft sprachlos sind. Aber durch seinen Heiligen Geist kann Gott uns zu sprechenden Zeugen machen. Und das dürfen wir von ihm erwarten, dass er uns zu sprechenden Zeugen macht. Und Gott kennt natürlich auch unsere positiven Eigenschaften und Fähigkeiten. Und auch die will er dazu gern gebrauchen. Und da müssen Sie selber mal überlegen, ob das für uns nicht wirklich eine große Ehre sein könnte, dass Gott uns mit hineinnehmen möchte. Gott möchte Menschen für sich gewinnen. Das ist sein größter Wunsch und das ist seine Mission. Und dafür möchte er uns als seine Zeugen gebrauchen. Amen. Ich möchte mit dem Vers aus Philipper 4, Vers 7 enden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.